NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Mit Kirsten Westhus und diesen Themen. Ein Papst gegen die Polarisierung. Franziskus besucht Amerika. Flüchtlingspolitik und Familiensynode. Katholische Bischöfe suchen nach neuen Wegen. Was bringt 2017? Ein Gespräch mit dem neuen IKD-Kulturbeauftragten Johann Hinrich Clausen und kleine, aber gefragte Minderheit, Protestanten in Polen. Mit vollem Programm hatte sich Papst Franziskus auf den Weg in die neue Welt gemacht. Nach Kuba, Castro und Sozialismo ging es direkt weiter in den Kapitalismus. In den USA standen eine umstrittene Heiligsprechung eines amerikanischen Missionars an, Levitenlesen vor dem Kongress, Treffen mit den US-Bischöfen und schließlich der große Auftritt bei den Vereinten Nationen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche traf auf die Mächtigen der Weltpolitik und legt mahnend den Finger in eine jede aktuelle Wunde der Gesellschaft. Von Klimaschutz über den Umgang mit Migranten bis hin zur Verantwortung für die Armen. Drängende Appelle und starke Bilder hinterlässt Franziskus bei dieser Reise, die heute mit dem Weltfamilientreffen in Philadelphia zu Ende geht. Tillmann Kleinjung bilanziert.
Ein Auto sagt mehr als viele Worte. Dass sich der Papst auch bei seiner Reise in die USA für den Kleinwagen und nicht für die Staatskarosse entschieden hat, sorgt im Land der dicken Limousinen für Überraschung und bestätigt den US-Präsidenten. Der lobte bei der Begrüßung vor dem Weißen Haus Franziskus als Mann der Bescheidenheit und Einfachheit und dankte ihm für sein Engagement in Sachen Klimaschutz. Wir unterstützen Ihren Aufruf an alle Verantwortungsträger der Welt, die vom Klimawandel am stärksten betroffenen Regionen zu schützen und zusammenzuarbeiten, um unsere wertvolle Welt für künftige Generationen zu bewahren. Neben der persönlichen Wertschätzung gibt es auch eine große inhaltliche Schnittmenge zwischen Gast und Gastgeber, nicht nur beim Klimaschutz. Präsident Obama plant eine Einwanderungsreform zum Leidwesen der oppositionellen Republikaner. Franziskus ermutigte mehrfach bei dieser Reise die Amerikaner, Einwanderer aus Lateinamerika mit offenen Armen zu empfangen, so auch bei seiner Rede vor dem amerikanischen Kongress. Wir, die Menschen dieses Kontinents, haben keine Angst vor Fremden, denn die meisten von uns sind einst selber Fremde gewesen. Ich sage Ihnen das als Sohn von Einwanderern, da ich weiß, dass viele von Ihnen ebenfalls von Einwanderern abstammen. Zum ersten Mal sprach ein Papst vor beiden Häusern des amerikanischen Kongresses. Der Auftritt von Franziskus war nicht unumstritten im Land der strikten Trennung von Staat und Kirche. Er ist ein Papst, er klingt manchmal so, als würde er für Wahlen kandidieren. Er soll bei der Theologie bleiben. Wir brauchen keine Ratschläge in sozialen Fragen in diesem Land. Vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen war Einmischung ausdrücklich erwünscht. Franziskus verurteilte den Handel mit Waffen und machte sich für eine Welt ohne Atomwaffen stark. Und er beklagte die Verfolgung und Vernichtung der christlichen Minderheit durch die Terrormiliz Islamischer Staat. Christen werden gemeinsam mit anderen kulturellen und ethnischen Gruppen und sogar gemeinsam mit jenem Teil der Mitglieder der Mehrheitsreligion, die sich nicht in Hass und Wahnsinn verwickeln lassen wollen, gezwungenermaßen Zeugen der Zerstörung ihrer Kultstätten, ihres kulturellen und religiösen Erbes, ihrer Häuser und ihrer Habe. Sie wurden vor die Wahl gestellt, zu fliehen oder ihr Festhalten am Guten und am Frieden mit dem Leben oder der Sklaverei zu bezahlen. Dritte und letzte Station dieser Reise ist Philadelphia. Franziskus nimmt dort am Welttreffen der katholischen Familien teil, eine Großveranstaltung für Familien, die vergleichbar mit Weltjugendtagen ist. Auch was die Begeisterung für den Papst betrifft.
He's cool.
I mean, look at this.
Schau dir das an, er ist großartig. Hoffentlich bleibt er auf diesem Weg.
Keep on the path.
Der populäre Papst aus Rom sorgt bei den allermeisten Katholiken im Land für neues Selbstbewusstsein. Die amerikanische Kirche ist nach dem Missbrauchsskandal der letzten Jahre und Jahrzehnte in eine tiefe Krise geraten. Der Papst stärkte vor allem den US-amerikanischen Bischöfen mit dieser Reise ausdrücklich den Rücken.
So.
Ich weiß, wie sehr die Wunden der vergangenen Jahre auf euch gelastet haben. Ich habe euren großzügigen Einsatz begleitet, um die Opfer zu heilen, in dem Wissen, dass mit dem Heilen auch wir geheilt werden und um sicherzustellen, dass sich solche Verbrechen niemals wiederholen. Es ist auffällig, dass der Papst in den USA nie explizit von sexuellem Missbrauch sprach. wie er überhaupt konsequent alle Reizwörter vermied, die die Debatte bestimmen und die Gesellschaften spalten, nicht nur die amerikanische. Abtreibung, Homo-Ehe. Seine Position ist dennoch eindeutig und unmissverständlich. Das menschliche Leben gehört in jeder Phase geschützt, auch vor der Geburt, und die Ehe von Mann und Frau ist für ihn das maßgebliche Lebensmodell. So beliebt dieser Mann ist, der da ganz bescheiden in diesen Tagen im Fiat 500 durch die USA gereist ist, so klar ist auch, dieser Papst ist unbequem für alle.
Tillmann Kleinjung berichtete. Und während der Papst mit seinen Worten an den großen Stellschrauben der globalen Gesellschaft zu drehen versucht, kreisten die katholischen deutschen Bischöfe doch eher um sich selbst. In dieser Woche trafen sie sich zur alljährlichen Herbstvollversammlung in Fulda. Eines ihrer Hauptthemen: wie in Deutschland das Verhältnis zwischen Laien und Priestern besser zusammenwachsen kann. Auch die Flüchtlingsthematik wurde diskutiert, und eine Woche vor dem Start der Weltbischofssynode in Rom warnten die deutschen Bischöfe vor zu großen Erwartungen. Florian Breitmeier berichtet.
Die Flüchtlingsfrage, Chance und Jahrhundertaufgabe. Die Kirche könne viel einbringen in den Integrationsprozess, der Deutschland nun bevorstehe, sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx.
Das Evangelium mit der Botschaft der Nächstenliebe, die Bibel mit der Überzeugung, dass jeder Mensch Bild des lebendigen Gottes ist, ob gläubig, ungläubig, Muslim oder nicht, schwarz oder weiß. Homosexuell, heterosexuell, alle sind Bilder Gottes.
Die Bischöfe benannten für eine bessere bistumsübergreifende Flüchtlingsarbeit erstmals einen Sonderbeauftragten, den Hamburger Erzbischof Stefan Heese. Zu seiner spannenden Aufgabe wollte er allerdings nichts sagen. Er müsse sich erst einarbeiten, hieß es. Zahlen und Ideen präsentierten in Fulda also andere. 100 Millionen Euro hat die katholische Kirche in diesem Jahr für Flüchtlinge bereitgestellt. 200.000 evangelische und katholische Christen engagieren sich derzeit in der Flüchtlingsarbeit. Die Beschaffung von Wohnraum ist dabei die wichtigste Aufgabe. Die Bischöfe riefen die Flüchtlinge dazu auf, Recht und Kultur ihrer vorübergehenden oder dauerhaften neuen Heimat anzuerkennen. Eine Verschärfung des Asylrechts, wie von der Bundesregierung geplant, sieht der für Migrationsfragen zuständige Hildesheimer Bischof Norbert Trelle aber kritisch.
Man sollte Menschen, die zu uns kommen, mit sozialen Leistungen versehen, wie sie zum Beispiel in unserem Land andere schutzbedürftige und unterstützungswürdige Menschen auch bekommen, einen Geldbetrag bekommen, der sie in die Lage versetzt, selbst zu sorgen für die Nahrungsmittel oder lebensnotwendigen Einkäufe, die sie tätigen wollen. Das ist auch ein Stück Menschenwürde.
Die Flüchtlinge werden die Arbeit und die Angebote der Kirchengemeinden verändern, ist der Osnabrücker Bischof Franz Josef Bode überzeugt.
Also in einer Verstetigung der jetzigen Welle des Willkommens werden sich die Anschauungen von Miteinander auch verändern. Und da ist vielleicht sogar besonders wichtig, was wir jetzt hier besprechen, nochmal in einer neuen Dimension, weil wir da natürlich absolut auf alle angewiesen sind, die sich den Menschen zuwenden. Und das hängt dann nicht mehr nur von Gewalten oder Nichtgewalten ab.
In Fulda war die Zukunft der Gemeinden ein wichtiges Thema. Ein neues Dokument untermauert theologisch eine bekannte Forderung des Zweiten Vatikanischen Konzils: gemeinsam Kirche sein. Die dogmatische Stellung des Priesters wird in dem neuen Papier nicht in Zweifel gezogen, dennoch bietet es pastorale Chancen, eben die stärkere Teilhabe aller Getauften am Verkündigungsauftrag der Kirche.
Dafür fangen wir an, vor Ort kleine Gemeindeteams zu bilden, die also für Katechese, für Liturgie und für die diakonischen Dinge zuständig sind. Die werden vom Bischof auch beauftragt. Also wenn man dieses Zusammenspiel jetzt angeht, wo wir noch eine relativ große Zahl von Hauptamtlichen haben und noch Bereitwillige fürs Ehrenamtliche, dann muss man jetzt handeln.
Statt eines engen kirchlichen Miteinanders würden viele Gläubige aber die entmutigende Weite pastoraler Räume erleben, kritisierte Christian Weißner von der katholischen Laieninitiative Wir sind Kirche am Rande der Bischofskonferenz.
Deswegen hat es auch sehr viel zu tun, dass die Zusammenlegung von Pfarreien, die Schließung von Pfarreien, das muss endlich gestoppt werden. Denn nur an der Basis, an der Kirchenbasis in den Gemeinden kann das passieren, was jetzt mit den Flüchtlingen hier unsere Aufgabe ist.
In Fulda wurde auch über die bevorstehende Familiensynode im Vatikan gesprochen. Die deutschen Bischöfe halten am katholischen Prinzip von der Unauflöslichkeit der Ehe fest. Die Mehrheit möchte aber, dass in begründeten Einzelfällen geschiedene Wiederverheiratete wieder zur Beichte und zur Kommunion gehen können. Konservative Oberhirten lehnen dies mit Verweis auf die Kirchenlehre ab. Ein Graben tut sich weltweit auf zwischen Dogmatikern und Pragmatikern. Der neue Berliner Erzbischof Hanna Koch, der für vorsichtige Veränderungen steht, hofft dennoch auf einen fairen Dialog.
Wenn ich dahin gehe, nur um meine Position möglichst durchzudrücken, dann ist das, glaube ich, dem Geist einer Synode nicht entsprechend, sondern ich gehe mit aller Offenheit dahin, auch mit meinem Standpunkt, aber ich bin bereit, nicht an dem Punkt stehen zu bleiben. Das scheint mir unabdingbar für ein Gelingen der Synode zu sein.
Ein Bericht von Florian Breitmeier. Und damit zu den Meldungen aus Religion und Gesellschaft hier in Blickpunkt Diesseits auf NDR Info.
Die Lage der Roma-Familien im Hamburger Michel ist weiter ungewiss. Die Familien werden mittlerweile durch die kirchliche Initiative Fluchtpunkt beraten, ob im Einzelfall Abschiebehindernisse vorlägen und die abgelehnten Asylanträge aufgeschoben oder erneut geprüft werden können. Während dieser Zeit würden die Familien weiter durch die Kirche unterstützt, sagte die Pröbstin des Kirchenkreises Hamburg-Ost Ulrike Murmann. Dabei handle es sich jedoch nicht um Kirchenasyl, betonten Gemeinde und Kirchenkreis. Am vorvergangenen Donnerstag hatten rund 40 Roma im Michel auf die Situation in ihren Herkunftsländern auf dem Balkan aufmerksam gemacht und die Kirche nicht mehr verlassen. Die 8 Familien halten sich seitdem tagsüber im Michel und nachts im Gemeindehaus auf. Ein halbes Jahr nach seinem Amtsantritt hat der Hamburger Erzbischof Stefan Heese einen Brief an alle 310.000 katholischen Haushalte in seinem Erzbistum geschrieben. Darin bittet er die Katholiken in Hamburg, Mecklenburg und Schleswig-Holstein um Anregungen und Rückmeldungen, damit er ein Gefühl dafür entwickeln könne, was die Menschen von ihm als Bischof bräuchten. Zugleich bittet Heese, der in dieser Woche zum Flüchtlingsbeauftragten der Deutschen Bischofskonferenz ernannt wurde, um Engagement für Asylsuchende und um Spenden für den Flüchtlingsfonds des Erzbistums. Auch der Landesbischof der evangelisch-lutherischen Nordkirche, Gerhard Ulrich, hat am Rande der Nordkirchensynode in Travemünde die Gläubigen in den lutherischen Kirchengemeinden aufgerufen, in ihrem Engagement für Flüchtlinge nicht nachzulassen. Das Bistum Osnabrück startet an diesem Wochenende das Jahr des Aufatmens. Im Ludwig-Windhorst-Haus in Lingen-Holthausen tagen rund 150 Teilnehmer der Räte und Gremien des Bistums. Das Ziel der Initiative unter dem Leitwort, damit sie zu Atem kommen, sei es, persönlich sowie in Gruppen, Gemeinden und Verbänden zu überlegen, wie man in der heutigen Zeit in der Kirche und in der Gesellschaft wieder zu Atem kommen kann, heißt es von Seiten des Bistums. Im Mittelpunkt stehe dabei ein Überdenken des eigenen Vorgehens in Gesellschaft, Kirche und Arbeitswelt, eine Überprüfung von Prioritäten sowie von der Möglichkeit, Dinge einfach wegzulassen. Mit einem Aufruf zur inneren Einheit laden Hamburgs führende Religionsvertreter am kommenden Freitag zu einem interreligiösen Friedensgebet in die Innenstadt ein. Unmittelbar vor dem Tag der deutschen Einheit wollten sie entschieden denen entgegentreten, die im Namen von Religion und Ideologie zu Gewalt aufrufen, heißt es in dem Appell des Interreligiösen Forums Hamburg, das aus Christen unterschiedlicher Konfessionen, Juden, Vertretern verschiedener islamischer Gemeinschaften sowie Aleviten, Buddhisten, Hindus und Bahai besteht. Das Gebet beginnt am 2. Oktober um 15.30 Uhr zwischen der Hauptkirche St. Petri und dem Domplatz unweit der Mönckebergstraße.
Und auch eine Personalie innerhalb der evangelischen Kirche zählt zu den Meldungen der Woche. Nachdem Petra Bahr 2014 überraschend das Amt der Kulturbeauftragten abgegeben hatte, ist nun ein Nachfolger gefunden. Johann Hinrich Clausen wird neuer evangelischer Kulturbeauftragter und Leiter des Kulturbüros der EKD. Der 51-jährige Hamburger Propst sei ein ausgesprochener Glücksfall für die evangelische Kirche. Das sagte der Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm. Clausen übernimmt sein neues Amt voraussichtlich ab Februar 2016. Und ich habe vor der Sendung mit Johann Hinrich Clausen gesprochen. Zunächst habe ich ihn gefragt, welche Aufgaben als Kulturbeauftragter auf ihn zukommen werden.
Das weiß ich noch gar nicht so ganz genau, weil das ein ganz freies Amt ist und auch ein offenes Feld, wo ich mit den Kollegen, denen ich im Kulturbüro zusammenarbeite, das natürlich auch neu entwickeln will. Es gibt die schöne und schwierige Aufgabe, Kultur und Kirche neu in ein Verhältnis miteinander zu setzen.
Und konnten Sie schon erste Ideen entwickeln? Wie wollen Sie das gestalten?
Ich habe noch kein fertiges Programm. Ich fange ja auch erst im Februar an. Aber es gibt natürlich Dinge, die ich ja jetzt schon mache, allerdings so ein bisschen nebenher und mit halber Puste, die da eigentlich gut mit hineingehören. Also ich verfasse theologische, religiöse Essays, publiziere in Zeitungen. Ich versuche, wichtige Fragen und Themen so aufzugreifen und dann gerne in säkularen Medien vorzustellen, dass das ein breiteres Publikum interessiert und neugierig macht. Und davon, das ist eine Spur, kann noch ein bisschen mehr kommen.
Wo sehen Sie geeignete Themen? Was sind solche Überschneidungen?
Themen gibt es unendlich viele. Man muss immer nur gucken, welches kriegt man gerade zu fassen. Ein Thema, das mich interessiert hat und was ich faszinierend finde, ist, dass es doch ein hohes Interesse am Christentum, an christlichem Glauben gibt. Allerdings eher immer über einen Umweg. Also Navid Kermani ist dafür das schönste Beispiel. Man lässt sich gerne von einem intellektuell gebildeten Muslim erklären, was das Christentum ist. Nicht so sehr von einem Theologen wie mir. Das ist doch aber eigentlich interessant. Der Zugang auch zum eigenen geht über einen Umweg. Dafür steht Navid Kermani. Das andere ist, es gibt drängende Lebens- und Zeitfragen, zum Beispiel das Flüchtlingsthema. Und wenn man das wahrnimmt, dann kann man plötzlich die Bibel ganz neu und anders lesen. Also das ist etwas, woran ich gerade sitze, die Bibel als großen Flüchtlingsroman. Die Glaubensgeschichte Israels und der jungen Christenheit als Flüchtlingsgeschichte wahrzunehmen, dann kommt plötzlich, wenn man von einem aktuellen Thema kommt, traditionelle Güter, von denen man meinte, man kennte sie, kennt man aber gar nicht, einem ganz neue Einsichten.
Inwiefern ist denn die Flüchtlingssituation, die wir gerade erleben, auch eine kulturelle Herausforderung?
Zuerst ist das eine politische, eine rechtliche, eine soziale, eine finanzielle Fragestellung. Aber es ist immer auch natürlich eine Frage nach dem Selbstverständnis. Wie verstehen wir uns als Kultur? Wissen wir eigentlich um die eigene Flüchtlingsgeschichte und Flüchtlingsprägung, die wir haben? Und zwar jetzt nicht nur die Flüchtlingsgeschichten nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern die großen Flüchtlingsgeschichten in der Reformationszeit oder aber auch die Grundprägung unseres christlichen, jüdischen Glaubens als Flüchtlingsgeschichte. Und wenn man sich dem öffnet, dann wird man feststellen, es ist zu kurz gesprungen, wenn man das nur sozusagen Politik operativ und strategisch technisch sieht, sondern der Andrang vieler Menschen aus Elends- und Kriegsgebieten stellt uns die Frage, wie verstehen wir uns eigentlich, was für eine Kultur wollen wir sein? Insofern ist es auch eine kulturelle Frage.
Wir leben in einer zunehmend säkularen Gesellschaft, hier in Norddeutschland, aber auch insgesamt in Deutschland. Wie präsent ist da noch eine christliche oder gar eine evangelische Kultur?
Also eine konfessionelle Kultur, die lutherische Kultur oder so, das gibt es nicht mehr. Das muss man vielleicht auch gar nicht so furchtbar bedauern. Es gibt keine festen konfessionellen Milieus mehr und es gibt auch nicht mehr den kulturhegemonialen Anspruch der Kirche zu sagen, wir sind christliches Abendland, wir bestimmen eigentlich im Grunde, was hier kulturelle Prägung ist. Das ist vorbei und das ist nicht nur schlimm. Nichtsdestotrotz, es ist immer mir eine große Freude, sich säkular verstehenden Zeitgenossen nachzuweisen, in wie vielerlei Weise sie dann doch noch religiös geprägt sind, ohne dass es ihnen wirklich bewusst ist. Und da verstehe ich dieses Amt als Kulturbeauftragten auch als eine Chance einer wechselseitigen Aufklärung, den Protestantismus darüber aufzuklären, dass er eine Kulturkraft ist, dass er ganz viel Kunst hat, dass Kunst in ihm ist, und die säkulare Gegenwart darüber aufzuklären, dass sie doch in vielen Punkten religiöser geprägt ist, als sie selber meint.
Und die lutherische Kultur, die wird dann mit den großen Lutherfeierlichkeiten rund ums Reformationsjubiläum 2017 wiederkommen?
Das ist natürlich eine große kulturelle Herausforderung. Wie feiern wir das Reformationsjubiläum? Das ist ja nicht nur eine kirchenpolitische Frage oder eine Frage der Tourismusförderung in den neuen Bundesländern, wo die Lutherstätten sind, sondern das ist eine ganz zentrale Kulturfrage. Wie erinnern wir uns an unsere Geschichte? Wie erinnern wir uns an unsere Geschichten, selbst wenn sie weit entfernt sind oder im letzten Jahrhundert, wenn sie schwer belastet sind? Das ist eine Grundkulturfrage, Gedenkkultur. Und das, finde ich, ist eine riesige Herausforderung 2017. Das wird nicht funktionieren über kulturhegemoniale Ansprüche, wir sind wieder da oder das Luthertum siegt, sondern genau in dieser wechselseitigen Weise, wechselseitige Aufklärung darüber, dass Protestantismus eine Kulturform ist und dass aber auch die Gesellschaft und die Gegenwartskultur noch davon geprägt ist.
Das war Johann Hinrich Clausen, der neue Kulturbeauftragte der EKD. Ein wichtiges kulturelles Thema ist für die evangelische Kirche in Deutschland im Moment das deutsch-polnische Verhältnis. Denn vor 50 Jahren veröffentlichte die EKD ihre sogenannte Ostdenkschrift. Darin rief sie zur Versöhnung mit den Nachbarn auf. Die Wirkung dieses Dokumentes sei enorm gewesen, betonte der Ratsvorsitzende der EKD Heinrich Bedford-Strom aus Anlass des Jubiläums.
Wenn wir heute 50 Jahre nach diesem Ereignis auf seine Wirkungen und auf seine Folgen zurückblicken. So ist festzuhalten, dass der Impuls zur Versöhnung wirksam geworden ist und seine heilsamen Folgen hatte bis in die politische Sphäre hinein. Vor allem für das deutsch-polnische Verhältnis ist das festzustellen. Hier kann man in der Tat von einem gelungenen Versöhnungsprozess sprechen.
Partnerschaftlich ist heute auch das Verhältnis zwischen den deutschen und polnischen Kirchen. Anders als hierzulande gibt es im Nachbarland aber nur eine große Volkskirche. Brigitte Lehnhoff berichtet über die Situation von Protestanten in Polen.
Der Vergleich von der Maus und dem Elefanten drängt sich geradezu auf. 95% der 38 Millionen Polen sind katholisch. Der Rest verteilt sich auf kleinste Diaspora-Kirchen. Die 71.000 Christen der evangelisch-augsburgischen Kirche machen gerade einmal 0,2% der Bevölkerung aus. Die Gemeinden haben aber gerade Zulauf, sagt die Pfarrerin Halina Radacz.
Unsere kleine Gemeinde, nicht weit von Warschau, war eine ganz kleine Gemeinde, durchschnittlich 70 Jahre alt. Heute die Gemeinde ist ein Drittel größer und haben wir 13 Kinder. Die Leute, die kommen aus anderen oder keine Kirchen, sie suchen einfach. Sie suchen andere gläubige Leben. Ja? Kann man Frage stellen? Kann man laut sagen, was wir denken? In polnischer katholischer Kirche, das geht nicht.
Die evangelische Kirche profitiert offenbar davon, dass immer mehr Katholiken den autoritären Stil ihrer Kirche nicht akzeptieren wollen. 300 Übertritte gab es allein im vergangenen Jahr. Aber auch die kleine Diaspora-Kirche hat hausgemachte Probleme. Dass Halina Radacz Pfarrerin ist, verdankt sie einer Sondergenehmigung. Frauenordination ist bis heute umstritten. Ein Zugeständnis an die konservative Konkurrenz? Agnieszka Gottfrejow-Tanogorska, Sprecherin der evangelisch-augsburgischen Kirche, bestreitet das.
Die Sache ist, dass die lutherische Geistlichkeit von Katholiken und Orthodoxen sowieso nicht wirklich akzeptiert wird. Es geht also nicht um eine ökumenische Frage. Es geht um den Status der Frauen im Zusammenhang mit der Taufe. Wir haben das Priestertum aller Gläubigen. Also sollte das geistliche Amt für Frauen im lutherischen Denken selbstverständlich sein.
Die neu aufgebaute Diakonie der evangelischen Kirche profitiert von ihren guten Kontakten nach Deutschland. Direktorin Wanda Falk berichtet von einer kleinen ländlichen Gemeinde, die nach der Nutzung für ein kirchliches Gebäude suchte. Einbezogen wurde auch der örtliche Landrat, der daran interessiert war, eine gute Lösung für seine Region zu finden.
Wir hatten die Idee gehabt, dort soll vielleicht ein Kinderheim sein. Wir haben auch in Deutschland besucht, die verschiedenen Formen kennengelernt und nach dieser Reise Landrat gesagt, ja natürlich, wir werden etwas machen und Kommune wird bezahlen für die Renovierung und für die ganze Tätigkeit und Zusammenarbeit entwickelt sich auch gut.
Auf diakonischer Ebene funktionieren auch die ökumenischen Kontakte in Polen vergleichsweise gut. Schwieriger sieht es in den Gemeinden aus. Mindestens die Hälfte aller evangelischen Christen lebt in konfessionell gemischter Ehe. Das führt oft zu familiären Konflikten über die Taufe und die religiöse Erziehung der Kinder, sagt Ireneusz Lukas. Er ist Generalsekretär des Polnischen Ökumenischen Rates, ein Bund von 7 altkatholischen, orthodoxen und evangelischen Kirchen.
In Polen entsteht noch dieser große Druck seitens der katholischen Kirche. Katholische Partner sollten sich verpflichten, auch die Kinder in die katholische Kirche gehen sollen.
Mittlerweile haben sich alle christlichen Konfessionen in Polen darauf geeinigt, dass künftig die Eltern über die religiöse Erziehung ihrer Kinder entscheiden sollen. Aber der letzte Segen für das Dokument steht noch aus.
Es wurde jetzt, wie es oft in der katholischen Kirche der Fall ist, nach Vatikan verschickt. Und naja, wir warten schon 3 Jahre und es ist ziemlich schwierig, jetzt die Antwort zu bekommen. Aber aus praktischer Sicht, es ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ich kann Ihnen nur sagen, als wir nur den Entwurf auf unserer Internetseite veröffentlicht haben, wir haben an diesem Tag mehr Besucher auf unserer Webseite gehabt als in einem halben Jahr.
Über das lutherische Leben in Polen berichtete Brigitte Lehnhoff. Und das war Blickpunkt Diesseits, das Magazin aus Religion und Gesellschaft. Im Studio war Kirsten Westhus. Schön, dass Sie dabei waren.
Thank you.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.